Wer kennt's eigentlich nicht? Also ich kann euch sagen, dass ich auf jeden Fall einer dieser Menschen bin, der beim Arzt oder bei seiner Ärztin sitzt, mit einer mittelschweren Erkältung, früher gerne auch einfach nur, um eine Krankschreibung zu bekommen, damit ich nicht in die Schule musste. Aber manchmal war man ja auch wirklich krank und dann hat man ein Rezept in die Hand gedrückt bekommen. Und dieses Rezept habe ich meistens direkt verbummelt auf dem Weg zur Apotheke und war so nicht in der Lage, mir meine vermutlich nicht lebenswichtigen, aber wichtigen Medikamente abzuholen. Ich musste also meine Erkältung durchstehen ohne Medizin. Das gehört jetzt der Vergangenheit an. Mit der gesund.de E-Rezept-App kannst du dein E-Rezept digital bei deiner lokalen Apotheke einlösen. Das ist praktisch, denn ihr könnt noch während ihr beim Arzt sitzt diese Bestellung auslösen und dann später eure Medizin abholen. Oder ihr könnt euch in wenigen Stunden die Medikamente per Apothekenbotendienst nach Hause liefern lassen. Also, der große Vorteil der gesund.de E-Rezept-App ist, dass du keine unnötigen Wege mehr zur Apotheke hast, keine Rezepte mehr verbummelst, aber trotzdem die lokale Apotheke unterstützt. Und ja, das ist doch eigentlich toll. Endlich keine verbummelten Rezepte mehr. Du kannst dich digital mit deiner lokalen Apotheke verbinden und du kannst alles digital erledigen, bleibst aber lokal. Ich meine, besser geht's nicht.
Weißt du, es ist auch eine gewisse, du hast ja auch gewisse Schuldgefühle, so dass du derjenige bist, der das rausgeschafft hat, oder dass du derjenige bist, der einfach nicht da unten gewohnt hat, dass du derjenige bist, der jeden Abend sein Kind ins Bett legen kann, während jemand, der dir so ähnlich ist, das nicht kann.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die jetzt folgende Folge ist nicht als Abschluss zu verstehen zum Thema Israel und was in diesem Krieg gerade passiert. Und bevor ich mit Katharina, die ihr ja alle aus der ersten Folge zu diesem Krieg kennt, spreche, werde ich mir ein Glas Hustensaft eingießen, denn ich habe Husten. Und ich habe Angst, dass ich während des Gesprächs sehr viel huste, weil Husten ist einfach mal das Nervigste, was es gibt. Und in der Partnerschaft zum Beispiel, wer hustet, muss damit rechnen, dass er mit einem Kissen erstickt wird nachts. Deswegen, Moment. Uah. So, Katharina, schön, dass du dir Zeit gefunden hast, mit mir nochmal zu sprechen. Der Grund, warum wir sprechen, ist folgende. Du hast mir vor 2 Tagen eine SMS geschrieben per WhatsApp und hast gesagt, du fliegst jetzt wieder zurück nach Israel. Du fliegst wieder zurück nach Tel Aviv. Und ich lass uns mal kurz die Hörerinnen und Hörer abholen, die noch nicht wissen, wer du bist. Also du bist eine Schriftstellerin, Autorin, Journalistin, schreibst Bücher, schreibst Texte über dich, das Leben und die Befindlichkeiten unserer Generation. So würde ich es jetzt mal ganz grob zusammenfassen.
Ja, ich schreibe schon auch Romane, da geht es nicht.
Das meine ich damit. Und am Tag, am 7. Oktober, habe ich spontan entschieden, ich glaube, es muss ein Podcast gemacht werden. An diesem Tag, an dem die Hamas Israel überfallen hat und unschuldige Zivilisten getötet hat. Man muss nicht wiederholen, was da passiert ist. Wir wissen mittlerweile alle, was da passiert ist. Und das Besondere an der Situation mit dir war, dass deine Kinder in Tel Aviv waren und du in Deutschland.
Genau.
Und darüber haben wir beide gesprochen. Und jetzt hast du dich entschieden, wieder zurück nach Tel Aviv zu gehen, obwohl es gar keinen Grund gibt. Oder deine Kinder waren nämlich in Deutschland, du hast sie dann nach Deutschland geholt aus Sicherheitsgründen. Und jetzt bist du wieder nach Tel Aviv mit den Kindern und dem Freund zurückgereist. Und ich frage mich so, weshalb denn? Ist denn Deutschland nicht viel sicherer?
Naja, das kannst du ja so nicht sagen, dass es keinen Grund gab, ne? Also ich meine, wir leben hier, meine Kinder gehen hier zur Schule und die Schule hat letzte Woche wieder begonnen. Das heißt, also es war zwischendurch war Zoom-Schule, so wie während Corona. Und ja, wir waren in Deutschland. Die Kinder haben irgendwie so einigermaßen Zoom-Schule gemacht. Das ist ja auch immer alles super chaotisch. Und dann hieß es eben aus Israel so, die Schule geht wieder los. Das heißt richtig mit Präsenz. Es gab dann also auch keine Zoom-Schule mehr. Und das war für mich ehrlich gesagt ein Zeitpunkt, also wir haben die ganze Zeit hin und her überlegt, wann wir zurück können. Weil, wie gesagt, das hilft ja nichts. Wir leben ja hier. So, ich kann ja jetzt nicht hier einfach alle Zelte abbrechen und nach Deutschland ziehen. Das habe ich nicht vor. Zumal der Vater meiner Kinder ja die ganze Zeit auch weiterhin in Israel war und hier lebt und so weiter. Und als die Schule wieder losging, haben wir gesagt, so, okay, jetzt müssen wir nach Hause. So, und meine Kinder haben erstmal super, also der Kleine hat ehrlich gesagt relativ entspannt reagiert. Mein Großer ist 9 und der war extrem panisch und hat gesagt, er will nicht nach Hause und er will nicht zu den Raketen, was ja im Moment irgendwie in allen Diskussionen so ein bisschen untergeht, dass wir einfach noch weiterhin kontinuierlich Raketenbeschuss irgendwie hier haben in Israel. Und mein Kind hat eben große Angst davor und wollte deswegen nicht nach Hause. Aber ich habe ihm am Ende des Tages gesagt, dass die Schule wieder angefangen hat, sein Fußballtraining hat angefangen, alle seine Freunde sind hier, sein Vater ist hier, unsere Wohnung ist hier, wir leben hier. So, und wir müssen jetzt nach Hause.
Du sagst es so mit so einer gewissen, so ist es eben, man fährt jetzt auch wieder zurück nach Tel Aviv, obwohl Raketen weiter fliegen. Ich glaube, für die wenigsten Menschen ist es nachvollziehbar. So, dass du dich entscheidest, aktiv in dieses Kriegsgebiet ja zu fahren.
Naja, aber für mich ist es ja kein Kriegsgebiet, für mich ist es ja mein Zuhause, weißt du? Also ich meine, ich habe in Berlin keine Wohnung, ich habe in Deutschland keine Wohnung, ich habe in einem kleinen Dachzimmer bei meinen Eltern gesessen, es war alles super chaotisch, ich habe dort bei meinen Eltern an der Ostsee, habe ich keine Freunde mit Kindern, meine Kinder waren super isoliert, die hatten nur uns, also ich habe doch hier ein ganzes Leben, deswegen es ist ja, also ich war auch nicht begeistert davon, also verstehe mich nicht falsch, ne? Ich habe eine Woche hin und her überlegt. Ich habe hin und her diskutiert, sowohl mit meinem Ex-Mann, also dem Vater meiner Kinder, als auch mit meinem Lebensgefährten. Was machen wir, was machen wir? Ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich habe den Tag verdammt, an dem ich meinen Ex-Mann 2005 in Indien kennengelernt habe. Weil ganz ehrlich, ich bin als Deutsche geboren, ich bin auch nicht als Jüdin geboren. Ich müsste mit dem ganzen Kram hier eigentlich nichts zu tun haben. Aber ich stecke jetzt hier nun mal drin, seitdem ich eben 2005 mich entschieden habe, mit diesem Mann in eine Beziehung einzugehen und dann 2010 nach Israel gezogen bin und 2014 mein erstes Kind bekommen habe und 2017 mein zweites Kind bekommen habe. Die beiden haben nie irgendwo anders gelebt als in Tel Aviv. Der Vater von denen ist in Tel Aviv, die Schule ist in Tel Aviv, die Freunde sind in Tel Aviv. Ja, ich lasse mir doch jetzt hier nicht auch mein Leben verderben, so, weißt du? Also natürlich fahren wir zurück.
Weißt du, was das Krasse ist, dass du, glaube ich, gerade das, was seit 3 Wochen in Deutschland fehlt, nämlich diese Empathie und das Verständnis dafür, was dort in Israel passiert, das hast du gerade innerhalb von 3 Sätzen erklärt. Ich habe gerade zum ersten Mal eigentlich so richtig verstanden, was es heißt, dieses Land hinter sich zu lassen, selbst wenn man nicht jüdisch ist, weil selbst wenn man sagt, ich komme aus Deutschland, ich habe 2005 irgendwie meinen Mann kennengelernt, das ist halt eben eine Heimat.
Ja, natürlich. Ich meine, ich habe noch nie so lange an dem gleichen Ort gelebt, wie ich jetzt hier in Tel Aviv lebe, weißt du? Und ich muss dir noch was sagen. Als wir zurückgekommen sind, und wie gesagt, mir ist es nicht leicht gefallen. Ich habe vorher wirklich auch ganz viel hin und her überlegt. Und wie gesagt, mein ältester Sohn hatte richtig Panik. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, scheiße, mache ich hier das Richtige? Ja, treffe ich hier gerade die richtige Entscheidung? Weil als Eltern hast du ja immer nur ein Ziel und das ist irgendwie deine Kinder gesund. Also weißt du, bis du selber stirbst, dass du einfach die ganze Zeit auf deine Kinder aufpasst, dass die leben. So, das ist das einzige Ziel, was ich irgendwie als Mutter habe. Und natürlich habe ich die ganze Zeit gedacht, boah, ist das jetzt ein Fehler, zurückzugehen? Was tue ich denn meinen Kindern an? Ja, meine Eltern waren auch nicht begeistert. Die waren auch so, warum geht ihr jetzt schon zurück? Bleibt weiter hier. Wir finden hier eine Schule. Ihr zieht nach Deutschland. Ja, alle möglichen Ideen. Aber am Ende des Tages, auch natürlich aus der Situation heraus, dass der Vater meiner Kinder in Israel ist, nicht vorhat, aus Israel wegzuziehen, aber auch, und das ist nämlich mein Punkt, zu dem ich eigentlich kommen wollte, seitdem ich wieder hier bin, geht es mir selbst, also was heißt, es geht mir besser? Es geht mir nicht gut. Es geht mir seit dem 7. Oktober nicht gut. Ich habe mit dir, glaube ich, meine letzte halbe Stunde irgendwie gefasst erlebt. Und dann habe ich noch 1, 2, 3 andere Interviews gemacht, habe noch 1, 2, 3 andere Artikel geschrieben, für die ich mich zusammengerissen habe. Und den Rest der Zeit bin ich immer nur noch in mich zusammengefallen. Und das hat sich seitdem auch nicht viel geändert. Ich habe jeden Tag, ich wache auf mit einem Gefühl, als ob 100.000 Milliarden Felsen auf mir liegen und ich schlafe so ein und ich gehe hier durch die Straßen. In Tel Aviv hängen überall Poster von den gekidnappten Leuten, überall. Ich war gestern Abend auf dem Dizengoff-Platz, das ist eigentlich der lebendigste Platz der Welt, ja, und da ist immer was los und da sieht man irgendwie immer jemanden, den man kennt. Da sind 30 große Teddybären und auf jedem Teddybären ist ein Foto mit dem Namen und dem Alter von einem der 30 Kinder, die entführt wurden. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe so viel in der Öffentlichkeit geheult seit dem 7. Oktober wie noch nie in meinem Leben. Ich musste eine verdammte Lesereise fertig machen in Deutschland. Ich habe bei 2 Lesungen so geheult, ich wusste gar nicht mehr, wie ich aufhören konnte. Und trotzdem, seitdem ich wieder hier bin, geht es mir in gewisser Weise besser, weil ich gehe auf die Straße und ich weiß, alle, die da draußen stehen, denen geht es genauso wie mir. Ich sehe niemanden, der einfach ins Café geht und sich einen Kaffee holt und dann weiterläuft und lalala denkt. Alle Leute, die ich hier auf der Straße sehe, ich gucke denen in die Augen und die Augen sind genauso verdammt leer wie meine.
Fühlst du dich dort auch wohler, weil du dort nicht diese Diskussion führen musst, die du in Deutschland führst, die ganze Welt außerhalb Israels führt?
Auch. Also ich muss sagen, dass ich finde das eine interessante, also ich beobachte das sehr bei meinen Freunden hier in Israel. Die sind komplett geschockt, was die Diskussion in der Welt angeht. Also die gucken wirklich mit Fassungslosigkeit auf die, ob das die Demonstrationen sind oder die Angriffe auf Studenten an amerikanischen Unis oder die ja wirklich zum Teil Hass-Posts, die manche Menschen absetzen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Künstlerin, die hat meine Buchcover beide gemacht, von Aleph und von Frei. Und die hat 500.000 Follower bei Instagram. Die kriegt einen Hass, der schwappt über sie geradeaus, ja, weil die ist Israelin und postet halt sehr, sehr viel zu der aktuellen Situation. Und meine ganzen israelischen Freunde sind komplett geschockt. Die, also neben dem Trauma des 7. Oktober erleben die gerade ein Trauma von, okay, wir sind komplett alleine auf der Welt. Und das, muss ich sagen, ist was, darauf war ich vorbereitet. Das überrascht mich nicht. Ich weiß, dass ich 2014, da war auch ein relativ, in Anführungsstrichen, ein großer Krieg, also mit einem Bodeneinsatz von der israelischen Armee. Ich saß im Bunker mit einem 3 Monate alten Baby. Mein Ex-Mann, der Vater meines Kindes, war im Reservedienst. Und ich habe im Bunker gesessen und habe gedacht, sag mal, was mache ich hier? Und dann habe ich auf mein Handy geguckt und es war damals die Demonstration am Brandenburger Tor, wo gerufen wurde, Juden ins Gas. Und da habe ich gedacht, okay, offensichtlich gibt es keinen Ort für uns, sondern außer eben genau dieser Bunker, in dem wir gerade sitzen. Und deswegen, das ist was, ich glaube, da habe ich mich schon so lange dran gewöhnt, dass diese Diskussionen so entarten. Ich glaube, es ist diesmal noch ein bisschen schlimmer, weil diese ganzen Unis dazukommen und das ist natürlich irgendwie, und die ganze intellektuelle Elite irgendwie, die Künstler, die ist irgendwie alles ein bisschen komplett verloren. Ich weiß nicht, was mit diesen ganzen Leuten los ist. Aber das schockt mich nicht so. Für mich ist es eher, ich habe das Gefühl, als würde ich jeden Tag drei Holocaust-Dokumentationen gucken. Nur wenn ich die Nachrichten anmache oder einen Artikel lese. Ich habe jeden Tag das Gefühl, es gibt ja in Israel diesen Yom HaShoah, also den Holocaust-Gedenktag. Das ist ein Tag, wo halt den ganzen Tag in Israel im Fernsehen Dokumentationen halt gezeigt werden über die Shoah. Dieser Tag ist jeden Tag seit dem 7. Oktober. Ich komme gar nicht mehr da raus. So, das ist für mich. Und also es geht auch den anderen so, ne? Aber dieser Hass von außen, das ist für mich so, ja, das bestärkt mich eher darin, dass es genau einen Ort gibt, an dem wir leben können. Und das ist dieser Ort hier und der muss halt einfach sicher sein. Weil dass der nicht mehr sicher ist, das ist halt für mich, ehrlich gesagt, mit das größte Trauma. So, was hier passiert ist in Israel und wie wenig Israel darauf vorbereitet ist. Ja, ich meine, selbst in Tel Aviv, wir haben hier in Tel Aviv Raketen seit 2012, glaube ich, wird wieder aktiv schießt die Hamas aktiv Raketen auf Tel Aviv. In der Schule von meinen Kindern gibt es nur 2 Bunker und in dem einen Gebäude sind 2 Stockwerke und die Kinder, die im 2. Stockwerk sind, das sind die älteren Kinder, haben dann nicht genug Zeit, in den Bunker zu kommen. Das heißt, die müssten jetzt die Schule stückeln, sodass nur noch immer quasi ein Stockwerk überhaupt zum Unterricht gehen kann. Ich sag mal, ganz ehrlich, ist das ein Witz oder was? Wir haben hier seit 2012 Raketen und es gibt nicht genug Bunker. Und das ist Tel Aviv. Tel Aviv ist eine sehr wohlhabende Stadt. Wenn du nach Aschkelon guckst, Ashdod, die alle viel näher dran sind, auch an der Grenze, da haben die Schulen zum Teil gar keinen Bunker. Da haben die Kindergärten zum Teil keinen Bunker. Und das ist halt sowas, ich meine, das ist was, das müssen wir in Israel intern klären, ne? Aber Mann, ey, das Land hier muss sicher sein, weil ganz offensichtlich, wenn wir uns umgucken, gibt es genau ein Land, wo Juden in Sicherheit leben können. Und das ist halt das hier.
Hast du mit deinen israelischen Freunden darüber gesprochen, warum eigentlich keiner sich so richtig traut zu sagen, dass der Hass, den Israel gerade erfährt, einfach rein antisemitisch ist? Dass es die ganze Zeit auch in Deutschland diese ganz seltsame Debatte darüber gibt, man muss doch da aber auch unterscheiden, man darf doch wohl dieses Land Israel kritisieren. Ich finde die Debatte über die Debatte, also die Metadebatte, fast spannender als die Frage, ob man Israel kritisieren darf oder nicht.
Ja, man muss beide Seiten sehen, ist mein Lieblings.
Man muss beide Seiten sehen.
Ja. Und angemessene genau. Und diese Antwort. So, man muss angemessen darauf reagieren.
Ich muss auch an der Stelle uns beide zügeln oder mich zumindest zügeln, man darf da auch nicht zynisch werden. Als Journalist, der ich ja bin, ist natürlich dieses Leid, was den Zivilisten ausgesetzt sind, jetzt in Gaza, es ist völlig egal, wo Zivilisten sterben auf der Welt. Zivilisten sterben ist immer furchtbar. Punkt. Da gibt es einfach keine Diskussion.
Ja, niemand möchte tote Babys sehen. Niemand.
Nee.
Niemand.
Aber dieses, dass die Welt den Israelis und den Juden kein Land gönnt. Wie wird darüber gesprochen in Israel? Dass wirklich das, was du hast es einmal genannt, eben mit wir werden alleine gelassen, wir sind alleine gelassen, aber was macht das mit den Menschen in Israel, dass sie realisieren, es ist echt krass. Also so von USA, die sich da irgendwie zögerlich äußern, über Deutschland, über den Rest der Welt, niemand gönnt den Israelis dieses Land.
Also ich glaube, was das macht, neben natürlich einer gewissen Traumatisierung, die ich ja gerade schon ausführlich beschrieben habe, ist, dass es, und das ist vielleicht das Einzig, was man irgendwie annähernd irgendwie sagen könnte, was ein positiver Beieffekt ist. Israel ist extrem zusammengerückt seit dem 7. Oktober. Ich glaube, Israel hat jetzt wieder mal verstanden, dass wenn wir nicht hier zusammenhalten, dann sind wir verloren. So, weil die Umgebung, in der wir uns befinden, so feindlich ist, weil es auf der Welt so wenig Anerkennung dafür gibt, dass Israel ein Recht hat zu existieren als jüdischer Staat. Und ich glaube, es führt dazu, dass hier im Land extrem zusammengerückt wird. Also ich habe zum Beispiel, mein Ex-Mann ist super engagiert als Freiwilliger mit den Familien von den Entführten. Und der hat mir neulich erzählt, dass da Charedim angekommen sind, also Ultraorthodoxe, was ja eigentlich, sag ich mal, die kochen ja eigentlich sehr ihr eigenes Süppchen und die sind zu der Organisation gekommen und haben gesagt, okay, was braucht ihr? Sagt uns, was ihr braucht, wir organisieren es. Weil natürlich die Ultraorthodoxen im Land, die haben eine sehr gute eigene Infrastruktur, weil die so ein bisschen, sag ich mal, am Mainstream vorbei organisieren. Und dann haben sie gesagt, ja, wir brauchen Busse, wir brauchen Reisebusse, wir wollen Leute von da nach da bringen. Okay, kein Problem, wie viele Busse braucht ihr, bringen wir euch. Braucht ihr Essen? Okay, besorgen wir euch. Braucht ihr das? Besorgen wir euch. Und das ist natürlich was extrem berührend ist, weil wir ja, das ist ja auch kein Geheimnis, also wir haben ja auch schon mal einen Podcast dazu gemacht über die ganzen Proteste hier und über die Justizreform und so weiter. Also ich meine, das Land war im letzten Jahr extrem gespalten. Und sind gerade diese Gräben, die jetzt zum Glück ein bisschen aufgefüllt werden und die Leute rücken irgendwie wieder näher zusammen. Und das ist eine Reaktion darauf, dass einerseits man natürlich komplett getroffen ist von innen, aber andererseits eben auch merkt, wenn wir uns nicht gegenseitig helfen, dann ist da halt auch nicht viel sonst.
Wie ist denn die Debatte über den Krieg? Also wie wird gesellschaftlich über diesen Krieg diskutiert? Will man diesen Krieg? Sagt man, das ist jetzt das einzige Mittel, wir müssen, Gaza muss verschwinden, oder gibt es da viel differenziertere Haltungen zu?
Also Gaza muss verschwinden ist eine sehr extreme Aussage. Die hörst du sicherlich vereinzelt auch in Israel. Es gibt auch in Israel Extremisten, ja. Aber das ist eine sehr radikale Aussage, die ich so persönlich sehr, sehr selten höre. Aber man muss auch ganz deutlich sagen, ein Waffenstillstand. Also es gibt auch eine ganz kleine Gruppe an Leuten, die einen Waffenstillstand fordern, aber die fordern den vor allen Dingen, weil sie Angst haben, dass die rund 240 Geiseln, die eben in Gaza festgehalten werden, dass denen irgendwas zustößt durch die Angriffe durch die israelische Armee. Das heißt, der Waffenstillstand ist eher daran gekoppelt. Es wird in den Nachrichten jeden Abend auch, es werden Bilder gezeigt aus Gaza. Es wird gezeigt, wie die Menschen dort sterben, wie sie aus den Trümmern gezogen werden, wie die Krankenhäuser dort überfüllt sind. Es ist nicht so, dass das hier nicht gezeigt wird. Das wird hier gezeigt. Ich glaube, man muss das leider, und ich weiß, dass dieser Vergleich extrem schwierig ist, aber ich werde ihn trotzdem machen. Es ist sehr schwierig, einem Raum, einem Land, einem Gebiet beizukommen, ja, in dem eine Organisation wie die Hamas an der Macht ist. Ja, es ist nicht, man kann es durchaus vergleichen mit Deutschland zur Nazizeit. Wie willst du sowas beseitigen? Wie willst du sowas, wie willst du es schaffen, dass die Hamas so geschwächt wird, dass sie Israel nicht mehr angreifen kann, ohne die Zivilbevölkerung damit reinzuziehen? Und das noch, zumal die Hamas es ja sehr, sehr gut schafft, die Zivilbevölkerung wirklich als menschliche Schutzschilder zu nutzen. Ja, also es ist, glaube ich, mittlerweile allen bekannt, dass das Hamas-Hauptquartier ist ein untertunneltes, also es ist ein riesen Tunnelgebiet und das ist es fängt unter einem Krankenhaus an. Das heißt, der Zugang zu diesen Tunneln ist durch ein Krankenhaus. Das heißt, in diesem Krankenhaus sind Ärzte und nicht wenig, die wissen, unter ihnen sitzt die Hamas. Ja? Und dann geht das ganze Tunnelsystem weiter. Ganz halb Gaza ist untertunnelt. Ja? Es gibt angeblich kein Baumaterial, es stehen überall Ruinen, aber ganz Gaza ist untertunnelt. Die Hamas hat offensichtlich auch noch genug Benzin, die Hamas hat offensichtlich genug Wasser, die Hamas hat offensichtlich alles, sie schießen weiter munter Raketen auf uns. Wie willst du gegen so ein Übel, gegen sowas Böses kämpfen, was die kompletten Ressourcen von dem ganzen Landstreifen, ja, die eigentlich ja auch für die Menschen dort gedacht waren, für die Zivilisten, wie willst du dem beikommen, ohne die Zivilisten mit reinzuziehen, wenn sich die Terroristen unter die Zivilisten runtersetzen? Das ist das eine. Und das andere ist, Zivilisten, ja, total richtig, es gibt wahnsinnig viele Menschen in Gaza, die sind unschuldig, die wollen bestimmt einfach nur ihre Ruhe haben, die wollen einfach nur ein gutes Leben führen, haben wir gar keinen Zweifel dran, hat auch in Israel keinen Zweifel dran. Es muss aber auch neben der Hamas sehr, sehr, sehr viele Menschen in Gaza geben, die der Hamas helfen. Weil anders lässt es sich nicht erklären, dass das da alles so untertunnelt ist, dass das unter Krankenhäuser ist, dass die Zugänge durch Moscheen gehen, dass die Zugänge durch so, so, so viele zivile Einrichtungen sind. Das lässt sich nicht erklären. Wenn alle Zivilisten davon nichts wissen oder das nicht wollen oder da nicht mitmachen, wie willst du dem beikommen? Das ist extrem schwierig. Das ist eine so schwierige moralische Frage. Und ich habe neulich meinem Ex-Mann geschrieben, wir haben darüber diskutiert. Und ich versuche immer wahnsinnig humanistisch zu sein. Ich versuche nicht, meine Menschlichkeit zu verlieren, weil dann, ganz ehrlich, dann sind wir ganz verloren, wenn wir unsere Menschlichkeit verlieren. Wenn ich nicht mehr sehe, dass dort Kinder sterben, die auch meine Kinder sein könnten, ja, dann ist alles verkommen. Dann bin ich so verroht innerlich, dass ich auch nicht mehr in den Spiegel gucken möchte, ja. Und deswegen, und ich habe dann zu ihm gesagt, und er hat mit mir diskutiert, nein, und Gaza muss ausgelöscht werden und so. Und ich habe gesagt, ja, aber weißt du, das ist das Schlimmste, dass sie uns zwingen, sie umzubringen. Das ist das Schlimmste. Weil das ist für uns, ist das doch auch die Hölle, dass wir das machen müssen. Dass dieses die oder wir, das ist doch alles ein Riesenabpack. Ja? Aber man darf auch nicht vergessen, wer einfach daran schuld ist. Und das ist eine Organisation, die wirklich Nazi-Methoden verwendet. Nazi-Methoden. Man kann es nicht anders sagen. Ihr braucht mir auch nicht mit ISIS kommen oder IS, wie auch immer der in Deutschland genannt wird. Nein, es sind Nazi-Methoden. Es wurde schwangeren Frauen wurde der Bauch aufgeschnitten. Es wurden Babys in Öfen geschoben. Hallo, was ist denn los? Leute, Mann, das sind Sachen, die da vorgefallen sind. Es ist nicht nur, dass man ermordet wird. Es ist auch, wie man ermordet wird. Wie willst du dem denn beikommen? Was soll Israel denn machen? Sollen wir hier sitzen und sagen, ja, okay, Scheiße gelaufen. 1400 Menschen brutalst ermordet, Frauen vergewaltigt, einem 8-jährigen Kind der Arm einfach abgehackt, ja? Solche Sachen hören wir aus den, von den Gerichtsmedizinern, die das da jetzt alles analysieren und sich angucken, was da passiert ist. Und ich habe keine Triggerwarnung gegeben, da kriege ich jetzt wahrscheinlich wieder auf die Mütze. Ich kriege ständig auf die Mütze.
Ja, ich glaube, dass sozusagen der Zug ist abgefahren.
Ja, uns gibt auch keine Triggerwarnung. Ja? Wir machen Fernseher an und sehen die schlimmsten Sachen. Ich meine, ganz ehrlich, wir sind ganz normale Menschen. Ja, wie alle anderen auch. Wir gehen im Bioladen und kaufen Müsli. So wie halb Berlin. Und jetzt sitzen wir hier und gucken im Fernsehen, wie unsere Leute abgeschlachtet wurden auf die brutalste Art und Weise. Und wie immer noch 240 Leute da irgendwo in irgendwelchen Tunneln sitzen. Und 30 Kinder, verdammt nochmal, das kleinste Baby ist 6 Monate alt. Sollen wir da jetzt sitzen und sagen, ja, scheiße gelaufen, aber okay. Natürlich nicht. Was haben wir denn für eine Wahl? Ganz ehrlich, ich frage mich wirklich, was die Leute, die in Deutschland sitzen, die in, weißt du, ich kann jeden Palästinenser verstehen, der sagt, Waffenstillstand. Aber alle, die irgendwo bequem an ihrem Schreibtisch sitzen und denen wirklich noch nie irgendwas Schlimmes zugestoßen ist, was wollt ihr denn von uns? Was denn für ein Waffenstillstand? Sorry, ich bin echt, es ist heute nicht leicht, nee, mit mir. Es tut mir leid. Ich bin
das wirklich, es sind halt deine Gefühle und ich überlege auch die ganze Zeit an, was nützt es dir, an welchen Stellen soll ich dir widersprechen, wenn du ja, weißt du, du bist weder eine Politikerin, du bist sozusagen, du bist keine Person, die für das Land Israel spricht, sondern du sprichst für dich. Du sprichst für dich und was du erlebst, du sprichst für dein soziales Umfeld, du sprichst für deine Kinder, für deinen Ex-Mann, für deinen Freund, für das Leben, was du dort hast. Und ich meine, das ist ja eine legitime Haltung. Also ich meine, so wie Menschen in Berlin, Neukölln, und ich fahre ja nun auf diesen Demos, auf die Straße gehen und singen heimlich From the River to the Sea und wir möchten gerne alle Juden loswerden. Loswerden heißt ermorden. Und Israel soll nicht mehr existieren. Gibt es so viele Gefühlsebenen auf beiden Seiten?
Ja, aber weißt du, ich sag nicht, zerstört Gaza und ich sag auch nicht, bringt alle Palästinenser um. Es würde mir im Leben nicht einfallen. Im Gegenteil. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir irgendwann mal in der Lage sind, mit unseren Nachbarn vernünftig zu leben. Und ich sage dir auch, ich sehe da absolut auch Israels Verantwortung. Ja, wir haben das hier über Jahrzehnte so laufen lassen und haben gedacht, wir können so leben. Wir haben gedacht, wir können leben mit der Hamas 5 Kilometer neben dem nächsten Kibbutz und 75 Kilometer von Tel Aviv entfernt. Wir haben gedacht, wir können damit leben, dass die Hamas, die sich ja auch in der Westbank immer mehr breit macht. Ja, wir dachten, wir könnten damit leben, dass wir in der Westbank diese ganzen Checkpoints da errichten und dass die Leute zum Teil nicht mal mehr von A nach B kommen und immer wütender werden. Wir haben gedacht, wir können damit leben, dass der Gazastreifen seit mehr oder weniger 2006, 2007 abgeriegelt ist. Wir haben gedacht, wir können mit all diesen Sachen leben. Ja, können wir nicht. Können wir nicht. Auch wir brauchen eine Lösung. Wir brauchen irgendeine Lösung. Nur, ich sehe natürlich einfach ein Problem, welche Lösung und mit wem? Wer ist denn unser Partner hier?
Gibt es Lösungs... Also wenn du jetzt den Fernseher anmachst und es gibt so eine Art Anne Will aus Israel, wie werden da... Was für Lösungsvorschläge werden da debattiert?
Du, da ist Israel noch nicht. Israel ist noch lange nicht an dem Punkt. Israel ist im Moment im absoluten Überlebensmodus. Du musst verstehen, für Israelis ist das gerade wieder Unabhängigkeitskrieg. Für die ist es gerade so, alles oder nichts. Im Moment nicht, also selbst die Diskussion, muss Bibi Netanyahu gehen? Ja, aber selbst diese Diskussion wird nur ganz im Ansatz im Moment bisher geführt, weil die Leute noch gar keine Kapazitäten dafür haben. Alles, was die Nachrichten im Moment machen, ist eine Aufarbeitung vom 7. Oktober und es ist ein immer wieder von den Geiseln berichten und immer wieder die Familien von Geiseln kommen zu Wort, was ist dort passiert. Und es ist eine langsame Aufarbeitung vom 7. Oktober auch in Hinsicht, was sind dort, also ich habe zum Beispiel gestern einen Bericht gesehen aus dem Kibbutz Be'eri, dass da die Armee mit 50 Leuten vor dem Kibbutz stand und die haben gesagt, warum kommt ihr nicht rein? Hier sind ja überall schon Terroristen und die haben gesagt, ja, weil die Lage nicht sicher gesichert ist und wir können nicht rein. Ja, diese Sachen werden auch langsam aufgearbeitet. Aber dass da jetzt jemand darüber diskutiert, was sicherlich vielleicht auch ein Fehler ist. Ne? Was passiert denn, wenn wir die Hamas besiegen? Ich glaube nicht, dass man die Hamas besiegen kann. Ja, ich
glaube. Das ist auch eine Frage, die ich mich die ganze Zeit. Ich frage mich die ganze Zeit, was ist denn der Stand? Also man sieht diese furchtbaren Bombardements, man sieht dieses Leid in Gaza, man sieht das Protestieren und die Unsicherheit zum Beispiel von Annalena Baerbock, man sieht irgendwie die UN in sich zusammenfallen, irgendwie, weil sie sich darüber den Kopf zerreißen, wie man da vorgeht. Also was ist denn eigentlich der Stand?
Also wir wissen das natürlich auch nicht so 100%, weil natürlich die Armee, die jetzt ja endlich alle aufgewacht sind und ich glaube jetzt auch wirklich alle echt am Start sind und wirklich versuchen da jetzt irgendwie das, also einerseits glaube ich wirklich die Hamas zu bekämpfen und andererseits aber auch diese Geiseln frei zu bekommen. Aber es werden immer nur Sachen gesagt wie, heute haben wir zum Beispiel den Hamas-Kommandeur so und so ermordet und wir haben so und so viele Hamas-Terroristen in dem und dem Viertel oder in dem und dem Tunnel ermordet. Es gab eine Soldatin, die konnte befreit werden von der Armee, was natürlich irgendwie eine das echte Überraschung war. Wirklich eine Überraschung auch für viele Israelis. Aber es wird weder, sage ich mal, also es wird natürlich nicht kommuniziert, was sind die nächsten Schritte, das ist ja eh klar. Aber es wird immer nur gesagt, es gibt zwei Ziele. Das eine ist, die Hamas zu besiegen und das andere ist, die Geiseln frei zu bekommen. Aber auch mit den Geiseln, ich weiß nicht, ist da jetzt der Plan, diese Tunnel aufzuspüren? In irgendeinem Tunnel müssen sie ja sitzen.
Alter, wie furchtbar.
Keine Ahnung, aber was ich zumindest sagen muss, also so gering das Vertrauen, und da kann ich glaube ich für wirklich einen Großteil der Israelis sprechen, so gering das Vertrauen in unsere Regierung ist, so groß ist das Vertrauen in die Armee. Also das ist schon da und das ist jetzt durchaus wiedergekommen, so. Aber ich meine auch da, weißt du, das ist natürlich, Mann, das sind alles so junge Männer, die da jetzt irgendwie als Kanonenfutter reinlaufen. Allein gestern sind, ich glaube, 11 junge Soldaten, der jüngste irgendwie 19, der älteste 21, sind in so einem Armeefahrzeug mit einer Rakete beschossen worden von der Hamas. Bums, alle tot. Die haben ja auch alle Mütter und Väter, weißt du? Israel hat zu viel eigenes Trauma gerade, als sich zu überlegen, wie können wir Frieden machen mit den Palästinensern? Zumal mit wem?
Was ist denn die zeitliche Perspektive? Also ich weiß, dass Netanyahu vor einer Woche noch gesagt hat, das wird lange dauern. Was heißt denn lange? Ich meine, die Kriege im Nahen Osten, die Kriege in Israel waren ja gefühlt immer relativ kurz. Und jetzt nicht so 12 Jahre wie zum Beispiel der Zweite Weltkrieg.
Ja, nee, das stimmt.
Moment, weil ich muss wieder gucken. 39 bis 45 sind nicht 12 Jahre, sind 6 Jahre.
Ganz so lange nicht, aber ja, ich meine, auch wenn man sich anguckt, wie lange der Ukraine, also der Krieg in der Ukraine schon geht, ne? Ich glaube, so lange wird es nicht dauern. Also einfach, weil natürlich Israel militärisch deutlich besser ausgerüstet ist als die Hamas. Und weil die Hamas natürlich in einem sehr begrenzten Landstrich sitzt. Ja? Aber ich glaube, das Problem ist ja ein viel größeres. Das sage ich ja, die Hamas besiegen, was heißt das denn? Kann man die Hamas besiegen? Was machst du mit der Hamas, die sich, wie gesagt, schon in dem Westjordanland festgesetzt hat? Und du kannst ja nicht alle 2 Millionen Menschen in Gaza ermorden. Du kannst, also weißt du, du kannst...
Natürlich nicht.
Nee, eben. Ja. Also was ist denn? Also dann bringst du die ganze Führungstruppe der Hamas um, wobei, beziehungsweise die ganze Führungstruppe von der Hamas kannst du eh nicht umbringen, weil die sitzen in ihren schönen, fetten Häusern in Katar. Das heißt, du hast im Prinzip die zweite Führungsriege, die da jetzt im Gazastreifen sitzt, ja, die ganzen Hamas-Führer, also die wirklich die Chefs, die Obersten, die sind ja nicht mal in Gaza. So. So wie Yasser Arafat auch lange nicht mehr in Palästina war, ja, das, also bevor er gestorben ist. Diese Führungsriege ist ja eh nicht da. Das heißt, wie willst du die denn besiegen? Ich weiß nicht, was das werden soll. Wirklich nicht. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Ich glaube, man kann nur hoffen, dass diese 240 Menschen, die wir da haben, irgendwie befreit werden. Und dass
die Hoffnung da noch groß?
Ich glaube schon. Ich glaube, dass natürlich gehen wir davon aus, dass zumindest sehr viele von denen noch leben. Weil die Hamas will ja was. So, ne? Die die wollen ja was für diese Leute. Ich meine, Gilad Shalit hat auch, ich weiß gar nicht, wie lange der da in Gaza festgehalten wurde, aber also ich glaube nicht, dass die da jetzt alle umbringen werden. Das glaube ich nicht. Wie viele von den 240 überhaupt noch leben, das wissen wir ja nicht, weil die Hamas ja keinerlei Infos gibt. Es auch das selbst neutrale Institutionen wie das Rote Kreuz oder so. Es darf niemand rein. Wir wissen nicht, was mit diesen Geiseln ist. Und wie gesagt, das sind Kinder. Das sind 30 Kinder allein. Wir wissen nichts darüber, wo die sind, wer da noch lebt, welche von denen verletzt sind, bekommen die medizinische Versorgung. Wir wissen gar nichts. So. Und das, ehrlich gesagt, wenn wir die Leute rauskriegen oder zumindest einen Teil von denen rauskriegen oder was, also keiner, dann ist das schon ein großer Erfolg. Und wenn wir dann vielleicht noch schaffen, die Hamas so sehr zu schwächen, dass vielleicht man in Gaza eine andere Regierung irgendwie reinsetzen kann, zum Beispiel die Fatah. Also was heißt zum Beispiel, es gibt ja dann nur noch die Fatah. Aber das ist alles so Zukunftsmusik und das ist auch alles, das sind alles theoretisch gute Ideen, aber ob das praktisch dann auch so funktioniert, weil wie gesagt, die Hamas wurde demokratisch gewählt. Die Hamas wurde demokratisch gewählt mit 44% der Stimmen. Es ist nicht so, dass die Leute die Hamas nicht wollten. Die Leute wollten die Hamas. Ich glaube, mittlerweile haben sie wahrscheinlich Stimmen verloren, weil sie damals gewählt wurden.
Also da muss ich tatsächlich sagen, das habe ich jetzt in einer Folge davor, es war, also die Hamas, als sie 2006 angetreten ist, war eine andere Hamas, ja, als die, die es heute ist. Also die Leute haben, was sie heute bekommen, nicht 2006 gewählt. Das ist sozusagen, das muss man auch muss man betonen. Wie bringst du deinen Kindern weiterhin Menschlichkeit bei? Dass sie, also wie schaffst du es, dass sie empathisch bleiben gegenüber Arabern in Israel, gegenüber Muslimen, dass dieses Feindbild Andersgläubiger oder irgendwie radikal muslimische Personen nicht in den Köpfen deiner Kinder entsteht, wenn sie die ganze Zeit in dieser Angst aufwachsen, von Raketen getroffen zu werden. Und der Absender dieser Raketen sind eben, es ist die Hamas.
Also komplett werde ich das nicht schaffen, ne? Komplett werde ich nicht schaffen, dass die aufwachsen und davon ausgehen werden, dass ihre Nachbarn ihre Freunde sind. Das werde ich nicht schaffen, weil dafür haben die schon zu viel erlebt. Was ich tue, ist ganz einfach. Bestimmte Sachen, die ich jetzt zu dir sage, würde ich niemals vor meinen Kindern sagen. Ich betone, wenn ich mit meinen Kindern darüber rede, immer, dass es dort sehr, sehr viele Menschen gibt, Mütter, Väter, Kinder, die ein normales Leben sich wünschen und die einfach an einem Ort geboren sind, wo man sehr, sehr viel weniger Chance darauf hat, aus ganz vielen verschiedenen Gründen. Mein kleiner Sohn zum Beispiel, als neulich Raketenalarm war, da sagte er zu mir, naja, der Große sagt, es ist so schlimm und der Raketenalarm und er hat so eine Angst. Und dann sagte der Kleine, ja, aber ich glaube, die Kinder in Gaza haben auch Angst. Da war ich so stolz auf ihn, aber ich wusste auch, das kommt nicht aus dem luftleeren Raum. Das ist genau das, was ich meinen Kindern beibringe. Ja, diese Menschlichkeit. Und ich würde auch nie, aber das ist auch ein Tel Aviv-Ding. Also ich weiß, wir hatten mal so einen kleinen Eklat vor 2 Jahren mit der Arabischlehrerin. Also meine Kinder lernen ja Arabisch auch in der Schule. Die hat irgendwas gesagt und die Kinder haben darüber gelacht. Ja, die hat was auf Hebräisch gesagt mit einem arabischen Akzent und die Kinder haben gelacht. Du kannst dir nicht vorstellen, was in unserer WhatsApp-Elterngruppe da los war. Die Eltern waren alle komplett in Sorge, dass die arme arabische Lehrerin sich jetzt vielleicht irgendwie von unseren jüdischen Kindern diskriminiert fühlt. Alle haben mit ihren Kindern zu Hause gesprochen. Was ist da vorgefallen? Und um Gottes Willen und so, ne? Also ich meine, Tel Aviv ist natürlich extrem links und wir versuchen extrem die andere Seite zu sehen und wir versuchen immer wieder die Menschlichkeit hochzuhalten. Aber weißt du, das waren auch die ganzen Kibbuze da an der Grenze zu Gaza. Das sind ja alles Kibbuze, wo die Menschen sich seit Jahrzehnten für die Leute in Gaza einsetzen. Ganz viele aus den Kibbuzen sind regelmäßig an die Grenze gefahren mit ihren Privatwagen, haben dort Leute eingesammelt, die medizinische Behandlung in Israel bekommen. Denn davon gibt es ja nicht wenige, das wissen viele nicht in Deutschland. Aber es gibt richtig viele Menschen aus Gaza, die medizinisch behandelt werden in Israel. Unter anderem auch einer der Terroristen, der jetzt hauptsächlich für den 7. Oktober verantwortlich ist. Der hat einen Gehirnhut, irgendwie eine Tumor, einen Gehirntumor oder irgendwas, eine OP in Israel bekommen. Die Nichte von Ismail Haniya, dem Hamas-Chef, wurde in Israel im Krankenhaus über mehrere Monate behandelt. Und die Leute in den Kibbuzen waren diejenigen, die an die Grenze gefahren sind, die Palästinenser mit ihren Privatautos ins Krankenhaus gefahren haben und die da begleitet haben. Und ich glaube, von denen glauben immer noch viele daran, dass es eine Lösung gibt. Ja, und ich glaube, von denen lassen sich auch viele ihre Menschlichkeit nicht nehmen. Aber es ist natürlich auch jetzt zu viel verlangt, in so einem Moment, ja, und in so einer Traumatisierung von Israelis zu erwarten, jetzt die andere Seite zu sehen. So. Das ist, glaube ich, gerade einfach sehr schwer. Und trotzdem glaube ich, dass viele versuchen, zumindest nicht diesen Hass so überhand nehmen zu lassen. Das sind ja nicht wir. Das ist ja, also, ne, aber dafür sind wir ja auch nicht bekannt. Siehst du irgendwo Juden, die Demonstrationen machen, wo sie schreien, lasst uns Palästinenser umbringen? Nein. Werden irgendwo Palästinenser von Juden angegriffen in irgendeiner Universität in Amerika? Nein. It's not our style.
Jetzt könnte man natürlich mit den radikalen Siedlern argumentieren.
Aber auch die, und bei allem wirklich, ich bin echt, wir haben da ausführlich in einem anderen Podcast drüber geredet. Ich habe eine wirklich, wirklich harte Meinung zu der Besatzung und ich habe eine harte Meinung zu diesen Siedlern und wie die unser Land ruinieren und wie schlimm das ist, was die da abziehen, ja, und was die da so tagtäglich machen. Aber auch die werfen keine palästinensischen Babys in Öfen.
Wie groß ist deine Sorge, dass deine zwei Söhne, die ja auch den Wehrdienst machen müssen, in einem Krieg kämpfen werden?
Furchtbar. Ich habe gerade gestern erst wieder mit meinem Lebensgefährten drüber gesprochen. Also das ist natürlich, ey, der Kleine ist 6 und der Große ist 9. Das heißt, ich habe da echt noch ein bisschen Zeit. Ja? Jede israelische Mutter denkt immer, wenn ihre Kinder 18, 19 sind, dann braucht es kein Militär mehr. Das glaube ich nicht, so naiv bin ich nicht. Aber da, also das klingt jetzt ein bisschen vielleicht asozial, weil es ist einfach, wir brauchen diese Armee und ich bin froh, dass es sie gibt und ich bin froh, dass es all diese Leute gibt, die in der Armee dienen und jeder 19-, 20-Jährige, der da gerade sein Leben gibt, ja, damit wir in Sicherheit leben können und damit eventuell Geiseln befreit werden können. Mein Gott, tausendmal danke, wirklich. Tausendmal danke seinen Eltern, allen. Aber ey, das ist so für mich, ich denke mir so, ich gebe Israel so viel, ja, ich komme hier zurück, es ist Krieg, ich bin ja hier nicht geboren, ich bin selber übergetreten, ja, ich bin ja so ein bisschen so reingerutscht hier irgendwie in diese Sache. Und das ist das Einzige, wo ich echt sage, meine Kinder kriegt ihr nicht.
So. Wie vermeidest du das?
Mir leid. Das weiß ich auch noch nicht, also ich versuche sie quasi langsam zu brainwashen. Also die hören bei mir zu Hause immer nur, es gibt 3 Optionen fürs Militär. Es gibt das Militärradio, es gibt die Presseabteilung und es gibt die Computerabteilung. Eine von diesen 3 könnt ihr euch aussuchen. Da könnt ihr hin. Am Ende des Tages, weißt du, wenn meine, ich habe natürlich auch einfach 2 Söhne. Es ist halt auch einfach echt so, ist einfach scheiße, ja. 2 Töchter wäre leichter so. Wenn natürlich einer meiner Söhne einen 3 kriegt und sagt, ich will hier in die Eliteeinheit und ich will hier Combat Soldier werden und ich will und ich will, ich will, dann werde ich ihn entführen müssen und ihn nach Deutschland bringen. Ich weiß es nicht, dann werde ich meinen 18-, 19-jährigen Sohn entführen müssen. Ich habe noch nicht so den Masterplan, ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich hoffe, dass meine Erziehung und das Tel Aviv und irgendwie, dass die meisten meiner Freunde irgendwie alle sehr künstlerisch sind und keiner jetzt hier irgendwas Dickes in der Armee war. Ich hoffe, dass das genug Einfluss hat, weil natürlich die väterliche Seite ist ein bisschen anders.
Was tust du gerade, abschließend will ich das von dir wissen, was tust du gerade, um das Gefühl von Normalität zu erzeugen? Weil wenn du mir sagst, dass in Israel, im Gespräch vorher habe ich das auch schon mal besprochen, da kam raus, dass die Normalität noch nicht eingetreten ist in Tel Aviv und in Israel, dass der Krieg noch zu sehr Krieg ist und man sich nicht daran gewöhnt hat. Aber was tust du für dich, für deine Kinder, für deinen Freund, um das Gefühl von Normalität zu erzeugen?
Es gibt keine Normalität. Ich habe seit dem 7. Oktober nichts geschrieben, was nicht mit dem 7. Oktober zu tun hat. Ich gehe ins Bett mit dem Gedanken, ich wache auf mit dem Gedanken, ich wache oft nachts plötzlich auf und dann fällt mir alles ein. Ich glaube, die einzige Normalität, die ich habe, das ist mein großes Glück, weil ich zwei Kinder habe, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin. Vor Kindern muss man ja eh immer so tun, als sei irgendwie alles einigermaßen okay. Weil wenn du Angst hast, haben deine Kinder noch mehr Angst. Das heißt, wenn ich mit den Kindern zusammen bin, dann spiele ich mit den Karten oder wir spielen Brettspiele oder wir machen kurz auch mal die Musik an. Es ist schwierig im Moment, Musik anzumachen, weil man immer Angst hat, man hört vielleicht den Raketenalarm nicht gleich. Oder es hört sich irgendwas im Lied an wie ein Raketenalarm und dann erschrecken wir uns. Das heißt, wir hören im Moment wenig Musik, obwohl ich eigentlich immer Musik anhabe. Das ist mein einziger kleiner Zipfel von Normalität. Und selbst da passiert es mir manchmal, dass ich meine Kinder angucke und eins der Kinder sehe, was entführt wurde. Und denke, warum sitze ich denn hier mit meinem Kind und die arme Mutter nicht? Weißt du, es ist auch eine gewisse, du hast ja auch gewisse Schuldgefühle, so dass du derjenige bist, der das rausgeschafft hat, oder dass du derjenige bist, der einfach nicht da unten gewohnt hat, dass du derjenige bist, der jeden Abend sein Kind ins Bett legen kann, während jemand, der dir so ähnlich ist, das nicht kann. Das ist, es gibt keine Normalität. Und ich glaube, es sollte auch keine Normalität geben, weil wie kann nach so etwas, weißt du, das ist alles so unerträglich und so. Und jeden Tag lesen wir was Neues Unerträgliches, was gemacht wurde. Und jeden Tag wachen wir erneut mit dem Gedanken auf, dass diese 240 Menschen immer noch nicht in Sicherheit sind. Es ist gerade nicht die Zeit für Normalität.
Fühlt sich der, jetzt habe ich doch noch eine Frage, fühlt sich der 7. Oktober auch so schmerzhaft und traumatisierend an, weil es in Israel passiert ist und nicht wie zum Beispiel die Shoah, dass sie die in Europa, in Deutschland, in Europa stattgefunden hat, sondern auf Home-Turf, also so, es ist auf unserem Land passiert.
Ja, ich glaube, dass das auf jeden Fall ein Punkt ist, den du da ansprichst. Also das sage ich ja, ne, dass natürlich nicht mal in Israel man sich sicher fühlen kann. Das war ja die große Idee. Also natürlich, es gab ja auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg gab es Bestrebungen, hier einen jüdischen Staat aufzubauen. Ne? Es gab hier immer Juden, das muss man ja auch dazu sagen, das wissen ja auch viele Leute nicht, ja, dass es hier immer jüdisches Leben gab und dass der Zionismus schon weit vor der Staatsgründung geboren wurde, ja. Aber natürlich, dass es den Staat Israel so dann gibt und dass er quasi von der UN so erlaubt wurde und von allen anderen Ländern, war eine gewisse Konsequenz aus der Shoah, weil man natürlich gesagt hat, okay, diese armen Menschen, ja, die einfach auf die Hälfte dezimiert wurden, mehr oder weniger, die verdienen es jetzt, einen sicheren Ort zu haben. Und dass natürlich selbst dieser Ort jetzt nicht mal sicher ist. Und ich meine, Israelis wussten immer, dass Israel nicht ganz 1000%ig sicher ist. Wir haben auch die Intifada gehabt, ja. Das war auch, da sind hier jeden Tag Busse, Cafés, Restaurants, Hotels explodiert. Ja, du wusstest nicht, wenn du in den Bus einsteigst, komme ich lebend am anderen Ende an. Ja, das heißt, es gab schon auch andere schlimme Zeiten in Israel. Aber was natürlich jetzt diesmal wirklich, es ist auch diese in 24 Stunden 1400 Menschen. Das muss man sich überlegen. Ja, das ist ein Massaker. Und das ist natürlich, ist das zusätzlich erschwerend, kommt es dazu. Wie konnte uns das passieren? Wo war unsere Armee? Wo waren unsere Geheimdienste? Wie kann das alles sein?
Vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen.
Ja, danke, dass du zugehört hast.